Der Norweger Jon Samuelsson traf in einem Ligaspiel aus 57 Metern aus der eigenen Hälfte ins gegnerische Tor per Kopf. Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo zwischen Aufstiegstraum und Abstiegsangst Mike Werner.
Ja, moin auch von meiner Seite aus dem okay in Deutschland, was das Wetter angeht. Gerade gehört von dir, bei dir ist es kalt geworden. Du sitzt da im Pullover.
Bei mir ist... Ich sitze im Pullover und ich war auch schon mit Regenjacke draußen. Also ich bin jetzt knapp auf, ja, ich hatte es ja schon gesagt, 2500 Metern Höhe. Dementsprechend ist es dann auch wieder frischer geworden. Aber es kommt ganz gerne immer noch mal mexikanische Sonne raus. Deswegen ist es dann trotzdem warm, wenn es nur 15 Grad sind, wenn die Sonne scheint. Und ich laufe hier wie der größte Allmann rum. Mit Wanderschuhen, schöner langer Wanderhose und Pulli. Also die wissen, wo sie Geld machen können, sage ich mal. Ja, aber sonst sitze ich hier in meinem Styroporzimmer. Man muss tatsächlich sagen, alle Wände, die ich hier sehe und kenne, sind aus Regips. Nee, nicht Regips, doch Regips. Regipsplatten. Die Tür hat einen ganz großen Schlitz oben. Heißt, dementsprechend ist es hier luftig und absolut nicht schallgeschützt. Die Fenster sind auch eher sporadisch. Ja, also ich sitze hier eigentlich draußen in der... Ich sehe es jetzt auf dem Balkon, könnte man sagen.
Ja. Also, um es kurz zu fassen, perfekte Aufnahmebedingungen wieder. Um nochmal auf den Fakt vom Anfang zurückzukommen. Ich könnte nicht, also 57 Meter, so weit musst du erstmal schießen. Also mit dem Kopf das Ganze dann noch. Respekt, also.
Ja,
was so das Maximum an Kopfball, also wie das geht. An Kopfballweite, was du dir zutrauen würdest?
Also ich bin ja, so ein toxischer Trait von mir. Ich bin ja sehr, sehr überzeugt von meinen Kopfballkünsten. Deswegen, oh, weiß ich nicht, so. Kommt natürlich drauf an, was für eine Flanke kommt und so, ne? Aber ich sag mal, so einen Kopfball kann ich dir, glaube ich, wenn ich den so geworfen kriege, kann ich den, glaube ich, aus dem 16er rausköpfen. Also
ja,
von der Grundlinie. Ich glaube, 16 Meter kriege ich hin.
Das wäre schon weit, finde ich, aber also kriegt man, das halte ich noch für realistisch.
Naja.
Also 57 Meter auf keinen Fall.
Ja, aber also da hätte ich dann auch gerne, also ja, hat er, also wie macht er den Kopfball, ist die Frage. Da muss ja irgendwie.
Ja, der Ball muss ja von frontal kommen und er muss voll reingehen. Und der
naja.
Ball wird ja nicht, der Ball wird ja nicht direkt reingegangen sein, der wird vorher nochmal aufgekommen sein, bestimmt. Weil sonst wäre.
Ja, das denke ich auch.
Sonst wäre es ja echt Wahnsinn.
Vielleicht irgendwie, dass der Torwart klären wollte und er dann irgendwie, weißt du, so in diesem Abschlag so reingesprungen ist.
Ja, genau. Genau so stelle ich
mir
das
vor.
Wir werden
es nie erfahren, weil wir es
nicht
nachgucken. Genau. Apropos YouTube, Spotify. Ich habe mal wieder die Ergebnisse der Umfrage mitgebracht. Und was denkst du denn? Die Umfrage war übrigens... mit welchem Alter man denn so im Stadion das erste Mal war. Was denkst du denn, was so am meisten, also welches Alter so am meisten
du hattest
das
fünfer
erste Mal
Schritte,
Stadion
ne?
War?
Dann sage ich 10 bis 15. Könnte auch 5
ich hatte
bis
keine
10 sein.
Fünfer-Schritte. Ich hatte komische Schritte eigentlich. Ich hatte, glaube ich, 0 bis 3, dann 4 bis 7. Ich glaube, ich hatte
Ach so.
Irgendwie so.
Ja, da weiß ich nicht mehr. Da weiß ich es nicht mehr ganz. Dann sage ich so, der so 7, 8, 9 Jahre, den Bereich so. Die meisten.
Ja, okay. Guter Guess, aber falsch. Tatsächlich waren die meisten zwischen 3 und 7 das erste Mal im Stadion. Und die zweitmeisten, hat mich überrascht, waren zwischen 13 und 17. Also,
okay.
Meine Freundin gehört ja auch dazu zum Beispiel. Aber ja, fand ich schon komisch. Dass jetzt, also vielleicht ist dieses... irgendwie Elternteil nimmt dich mit ins Stadion gar nicht mehr so groß, sondern man schaltet sich aktiv selber dazu. Könnte sein.
Ja, du hast ja meistens
Aber,
irgendwelche Freunde oder Freund,
Bekannten
in dem Fall
oder so,
auch,
ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Bei mir war es halt der Vater, bei dir denke ich mal auch. Ja.
Ähnlich, ja.
Und ja, also du brauchst schon eine Person, glaube ich, die dich mitnimmt.
Jo.
Das würde ich schon sagen.
Ich glaube es auch, ja. Also auch wenn es nur jemand aus seinem Fußballverein ist oder so, der mit seinem Vater hingeht oder so, Es war ja, ich hatte einen Kumpel, der war auch eigentlich immer Braunschweig-Fan, war aber nie im Stadion, einfach weil, ja, ich sag mal, das nötige Kleingeld immer gefehlt hat oder es anders angelegt wurde und dann haben wir ihn mal mitgenommen und das war auch, weiß nicht, da war auch schon 12 oder so. Aber ja, sowas kann natürlich dann auch passieren. Aber schön, dass man dann trotzdem ins Stadion kommt irgendwie.
Dann würde ich sagen, gehen wir auch rein. Und zwar sind viele, vielleicht auch Kinder mitgenommen worden am Freitagabend, den langen Weg von die Ostsee nach Sandhausen. Ist ja wirklich lang. Und es haben, glaube ich, 2000 Hansa-Fans nach Sandhausen geschafft. Das ist, denke ich mal, sehr respektabel. Und ja, die haben einen
Ja.
2 zu 1 Auswärtssieg bejubeln dürfen. 2 zu
Ja,
1?
schwierig heute.
Warte mal.
Zwei,
2-1, ja.
ja, doch,
2-1.
2 zu 1, ja. 2-1. Ich hab mir aufgeschrieben, Alois Schwarz knallt die Ex.
Absolutes Brett zum Anfang wieder. Sehr gut.
Ja. Ja, und so ist es auch eigentlich, weil Alois Schwarz und natürlich auch in Person von Fröhling geht in der 17. Minute mit einem schönen Solo 1:0 in Führung. Da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, da hatte Sandhausen auch erstmal ein bisschen Sendepause. Also abwehrmäßig interessant, könnte man es, glaube ich, nennen.
Luftig
Dann hatte Fröhling
verteidigt.
natürlich noch Glück, dass er den Nachschuss noch kriegt. Aber an sich ja, würde ich da doch schon den Fehler bei der Abwehr sehen. In
Ja,
der
auf
37.
jeden
Minute
Fall.
legt dann Kai Pröger, ja, legt dann Kai Pröger per Elfer nach. Und ich finde, den kann man auch geben. Also, ja, ist halt einer. Pröger macht den ganz sicher, hat keinen Druck von Abstieg oder so irgendwie auf der Brust. Deswegen knallt er ihn einfach ganz humorlos ins rechte Eck vom Schützen aus. Und so geht's dann auch in die Halbzeit. Ja, bis dahin geht die Führung eigentlich vollkommen okay,
In Ordnung.
vollkommen in Ordnung. So, meine Güte. Ja, und dann
Ja, mach ich mal
in
weiter.
der,
Also
ja.
Abstimmung. Man merkt, die Abstimmung
Ja, mach.
ist halt wieder gut. Ja, Sandhausen
Ja,
wehrt sich dann
also
aber
liegt
und
tatsächlich. Ja, sag.
ja, Sandhausen wehrt sich und bekommt dann auch den Anschlusstreffer hin und es ist Yannick Bachmann, der nach einer Halbfeldflanke von Eswein ja, per Kopf in die lange Ecke abschließt. Keine Chance dafür Kolke. War eine sehr, sehr schöne Flanke, fand ich. Und Sandhausen macht gleich weiter Druck und es ist dann El-Zain, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der aus der Distanz
Ja.
abzieht und dann ist es Bachmann, der den Ball aber mit der Hand abfälscht, beziehungsweise mit dem Arm. Und ja, der Ball geht zwar ins Tor, aber zählt dann natürlich nicht. Das ist sehr, sehr bitter für die Sandhäuser. Ja, insgesamt muss man aber auch sagen, dass der Sieg von Hansa schon in Ordnung geht. Sie haben mehr XG und ich finde auch die klareren Chancen. Sie haben es clever gemacht. Sie haben nämlich genau das Sandhausen machen lassen, was sie nicht können, und das ist mit dem Ball umgehen oder das Spiel machen. Also Sandhausen hatte 61% Ballbesitz. Auch 16 Abschlüsse, aber die waren halt alle ungefährlich, bis auf zwei, die aufs Tor kommen. Ja, und damit ist das dann auch irgendwie zu wenig für Sandhausen. Für Rostock ist damit der Klassenerhalt ja, nun, vielleicht nicht nur noch Formsache, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und für Sandhausen ist das war quasi der Abstieg.
Ja, das würde ich auch sagen. Also Sandhausen jetzt mit ganz schlechten Karten wie ja, eine andere Mannschaft noch oben mit unten drinne. Allgemein muss man auch sagen, Sandhausen jetzt auch mit vielen Rückschlägen, also sich da rauszuarbeiten, wird auch immer schwerer. Erst die späte Niederlage jetzt gegen Braunschweig, jetzt das aberkannte Tor, was natürlich auch mindestens mal einen Punkt bedeutet hätte. Ja, also man könnte auch fast da, also ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, Sandhausen ist jetzt einfach spätestens jetzt mental gebrochen. Und da irgendwie noch Motivation zu sehen, dass mindestens mal eine Relegation zustande kommt, weil ich glaube, über mehr geht es auch nicht mehr hinaus, rein punktetechnisch, wird schwer. Es wird ganz schwer. Ich
Also,
würde aber
ich
noch
sag mal
zum
so, ich
Anschluss,
sag, warte,
zum Ausgang, ja?
ich sag mal so zu
Ja.
Sandhausens Klassenerhaltschancen. Das gleiche kann man sich dann nachher für Regensburg auch nochmal 1:1 so denken. Sie haben 5 Punkte Rückstand auf Bielefeld, haben noch Spiele gegen Heidenheim und den HSV, also quasi Fallobst der Liga. Und sind insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 18 Tore schlechter als Bielefeld. Das heißt, Bielefeld muss quasi beides verlieren. Sandhausen muss Heidenheim und den HSV schlagen. Und sollte Bielefeld auch nur einen Punkt holen, dann haben sie 34, Sandhausen kann nur noch auf 34 kommen. Dann muss Sandhausen in 2 Wochen 18 Tore aufholen. Das halte ich für nicht realistisch. Und damit, also.
Rein rechnerisch sind sie noch da. Aber ich stimme dir dazu, das wird ganz
Die
eng.
hängen
Oder
mit Atemgerät
die hängen
und
durch.
also da geht nicht mehr viel.
Ja.
Kurz vorm Herztod.
Da wird überlegt. Da wurde nämlich die Frau von Sandhausen schon gefragt, ob sie den Stecker ziehen möchte. Also da ist
Ja, so
nicht mehr viel zu
ungefähr.
holen, glaube ich. Wo aber vielleicht ein bisschen mehr zu holen ist, wenn du nichts mehr hast.
Bin durch.
Gut, dann gehen wir zu Magdeburg gegen Nürnberg. Und ich weiß gar nicht, geht es da um noch überhaupt irgendwie richtig was? Also
Klar.
Magdeburg ist ja jetzt nach dem Spiel gesichert. Ach stimmt, Nürnberg ist ja, Alter,
Ich wollte
Nürnberg ist ja
gerade
unten. Ich habe
sagen,
die
das
ganze Zeit das
ist.
Gefühl, dass Nürnberg viel weiter weg ist.
Das dachte ich auch letzte Woche. Da ist einer,
Weißt
da
du,
hatte ich einen Block, im Block,
ja.
ich hatte einen Block neben mir stehen und der ist dann mega abgegangen, als auf der Anzeigetafel das 3:3 von Nürnberg gegen Lautern angezeigt wurde. Und ich habe mich so gefragt, Junge, was ist denn mit dir? Nürnberg ist doch voll weit weg, die sind doch durch.
Naja.
Mit 38 Punkten oder so. Nee, wir haben die an dem Tag überholt.
Genau.
Die haben 2 Punkte nur noch vor Bielefeld, also. Das ist richtig eng.
Ja. Naja, gut. Aber erstmal hier Glückwunsch zum Klassenerhalt für Magdeburg. Ist ja, glaube ich, jetzt auch rechnerisch gesichert. 40 Punkte, glaube ich, auch erreicht. Oder 38.
Schließe ich
Also,
mich an.
da passiert nichts mehr. Genau, und Magdeburg startet auch eigentlich ganz gut rein. In der 34. Minute ist es ein Freistoß, den Heber noch in die Mitte klärt. Und dann ist es Jannis Horn, der den Ball wegklären möchte, ihn dann aber wunderschön ins eigene Tor reinmacht. Und ja, das war es eigentlich auch schon fast mit der ersten Hälfte. Oder hättest du noch was?
Ja, also Magdeburg allgemein mit besseren Aktionen. Also Čeka hatte noch einen 40-Meter-Schuss nach einem Fehler vom Torwart Klaus.
Ah, stimmt.
Allgemein, die beiden Torhüter habe ich vorher noch nicht gesehen.
Wurden
Also
durchrotiert.
was?
Wurden beide ruhig durchrotiert, also auch wegen Verletzungen, ne? Oder
Ja.
so. Das war ja nicht
Also
aus Spaß, ja, genau.
Im Nürnberger Tor Karl Klaus und im Magdeburger Tor stand Tim Boss. Kannte ich beide noch nicht. Ist aber auch für das Spiel nicht so entscheidend. Ich finde, ja, zur ersten Halbzeit Magdeburg, denke ich, mit ein bisschen mehr Chancen. Deshalb okay, die Führung, würde ich sagen. Zweite Halbzeit geht es dann aber weiter mit ja, positiven Nachrichten für die Nürnberger. In der 54. Minute erzielen sie nämlich den Ausgleich. Es ist Gino Tempelmann auf Außen, der eine wunderschöne Flanke auf den zweiten Pfosten bringt. Und da steht dann Felix Lohkemper und der hält den Schädel hin zum Ausgleich. Für mich der Fan des Spieltags, ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, der Fan in der Jubeltraube, der auf einmal die Sitzschale in der Hand hat.
Ja,
Absolute
der war
Legende.
überragend. Das sieht man ja, kann ich ja kurz mal erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich war mal
100%.
im Stadion von Frankfurt und beim Auswärtsspiel bei Braunschweig, mit Braunschweig, so. Und als ich mir dann in der Halbzeit eine Bratwurst holen war, wurde ein Mann mit Sitzschale in der Hand rausgetragen von, ja, ich sag mal, knapp 8 Polizisten, und das war auch ein Bild für die Götter, wie er wirklich sich an diese Sitzschale geklammert hat und die auch nicht loslassen wollte. Ich denke mal, der, weiß nicht, der schläft damit heute noch. Ja, ein wunderschönes Bild, das jetzt wiederzusehen, einfach herrlich. Die Jubelstimmung der Sitzschalen-Fans wurde dann aber auch relativ schnell getrügt wieder. In der 68. Minute ist es ein schöner Diago von Artig, wo Brown, der eigentlich richtig gut in Form war in letzter Zeit, drunter durchtaucht. Bockhorn steht dann alleine vor Klaus legt nochmal rüber auf Cheka und dann ist das 2-1. Aber Nürnberg zeigt Stärke, auch in Form von Lohkämper, der einen Stecker kriegt und ihn dann zum 2-2 reinmacht, dabei noch abgefälscht, deswegen nichts zu machen für Boss. Und ja, muss auch eigentlich sagen, Nürnberg hätte hinten raus auch den Sieg verdient gehabt. Magdeburg mit 0,7 XG, Nürnberg mit 2,1, also da hätte man sich nicht beschweren dürfen, aus Magdeburger Sicht hätte man dort verloren. Aber ja, so ist es nun mal, Magdeburg jetzt gesichert, Nürnberg kann sich mit dem einen Punkt nichts kaufen, Lohkämper in Topform, das ist auf jeden Fall gut, jetzt vor allem für die nächsten 2 Wochen. Gegen wen geht's denn?
Es geht gegen, nächste Woche, ganz wichtiges Heimspiel gegen Hansa Rostock. Und dann, Moment, zum SC Paderborn. Also, gut, ich würde auch mitgehen, dass Nürnberg kein schlechtes Auswärtsspiel macht. Sie haben, 18 Schüsse, davon 5 aufs Tor, mehr XG als Magdeburg, auch wenn meine Werte ein bisschen näher beieinander liegen. Ich habe die von der Bundesliga-Seite, nehme ich die immer. Ich weiß nicht, wo du deine her hast. Fortmop wahrscheinlich.
Fortmop.
Ja, da, das variiert ja immer ein bisschen. Aber tendenziell mehr XG für Nürnberg und Magdeburg nur mit 56% Ballbesitz, also nur in Anführungszeichen. Für Magdeburg ist das ja recht wenig.
Das ist fast schon Konterlauern bei Magdeburg.
So circa. Aber ich finde auch für einen Sieg reicht es dann irgendwie nicht ganz. Also dafür hat mir noch ein bisschen die Hochkaräter haben mir da noch ein bisschen gefehlt. Kann auch sein, dass die in der Zusammenfassung nicht drin waren, was mich wundern würde, weil ich habe das Spiel nicht live sehen können, beziehungsweise nur ein paar Minuten.
Ja, ich auch nicht. Aber gegen wen, also eigentlich ja uninteressant jetzt, sage ich mal, aber gegen wen muss jetzt Magdeburg noch?
Müssen Magdeburg noch gegen ist nicht uninteressant, spielen? Weil Magdeburg hat nächste Woche Darmstadt und danach die Woche Bielefeld. Also bitte strengt euch an, liebe Magdeburger.
Na gut. Also könnte Magdeburg das Zünglein an der Waage sein.
Wie man genau so wie Paderborn sagt. Übrigens, die auch. Die haben ja auch...
Stimmt.
Wen haben sie denn da noch? Nürnberg und Bielefeld, also... auch an Paderborn, strengt euch an. Aus Fanbrille, natürlich.
Aus Fanbrille.
Ja, gehen wir zum Samstag?
Ja. Gehen wir zum Samstag und ich würde sagen, gehen wir zum Kieler Sport... Nee, warte doch. Spieler... Ja, boah, Alter. Kieler Sportvereinigung, meintest du letztes Mal?
Ja, habe ich so aufgeschnappt. Ich hoffe, dass das richtig war. Sonst wäre es schon peinlich.
Gegen den KSC. Ich sag mal, das Spiel, was jetzt rein tabellenplatzmäßig am uninteressantesten ist, beide sind gesichert, für beide geht es um die goldene Ananas. Und wenn Kiel keinen Druck mehr hat, dann können sie auch auf einmal Fußball spielen mal wieder. Relativ früh, in der 17. Minute, verwandelt Skripski einen Elfer zum 1-0, was auch ein ganz klarer Elfer war. Also einfach dämliche Schubsen von Kobalt an der Stelle. Langer Ball von, ich weiß gar nicht mehr wem, Skripski ist durch und Kobalt schubst ihn einfach. Ja, einfach, ja, das ist einfach ein Elfer. Das ist einfach so, ist nichts Schlimmes oder so, das ist einfach ein Elfer.
Ich will ja aber auch nicht, also Sander hat den langen Pass gespielt, ich will den nochmal loben für den Pass. Das war ein absoluter Traumpass, der war perfekt gespielt in den Fuß. Genauso, dass ihn Kobalt nicht kriegen kann. Also, richtig guter Pass. Und der Elfer war auch ganz okay geschossen. Also, der ging ja genau in den Winkel.
Der war wirklich... Da hätten auch 2 Torhüter drin stehen können, die hätten sie auch nicht gehalten.
Nee.
Also.
Für Kiel war es das erste Tor seit 337 Minuten. Also da hat die ein bisschen drauf gewartet.
Sehr schön.
Und, also...
Weißt du, hast du eigentlich auch 0-3 getippt? Ja, ne?
Ja, klar, habe ich 0-3 getippt.
Bei Kiel letzte Woche. Sehr schön.
Das werde ich jetzt auch wieder lassen. Das habe ich jetzt, das ging jetzt ein paar Mal. Ich glaube, damit ist jetzt auch wieder Schluss. Zur ersten Halbzeit ist, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Zweite Halbzeit beginnt dann mit einem Ballverlust von Luis Holtby, der den Ball an Paul Nebel verliert und der weiter auf Vanicek, Fußballgott. Und der vergibt aber die Großchance gegen Thomas Dehne, der wieder im Tor steht, der Kieler. Vanicek ist es auch noch mit einem Distanzschuss danach, der knapp drüber geht. Und in der 69. Minute ist es dann Kiel, die so ein bisschen ja in eine Karlsruher Phase reintreffen. Und zwar ist es Leon Jensen, der Karlsruher, der den Ball verliert. Und dann ja rollt der Konter. Und es ist Pichler, der auf Porat nach außen legt. Und ich denke mal, der hat erst einen Abnehmer in der Mitte gesucht. Geht dann weiter, geht weiter, geht weiter. Keiner greift ihn an. Er hat Platz ohne Ende. Und dann sagt er sich, ja, den nehme ich mir jetzt mal. Und er flach unten links geht da rein. Keine Chance für Gersbeck. Und das 2:0.
Ja, ich würde allgemein sagen, die Verteidigung vom KSC war da auch, ja, wie öfter jetzt an diesem Spieltag immer sehr luftig. Also ich habe das Gefühl, je später wir in den Spieltag kommen, so mehr darf man frei rumlaufen, weil Pichler wird erstmal überhaupt nicht angegangen und dann ist auch überhaupt niemand bei Porat, der dann ja dementsprechend leichtes Spiel hat. KSC dann aber mit einer schnellen Antwort, Sivsivadze spielt auf Rapp. Der legt dann ab auf Jensen und dann ist das 2:1. Letztendlich wäre wahrscheinlich ein Unentschieden gerecht gewesen, laut XG, weil die relativ nah beieinander liegen, aber letztendlich bricht es niemanden Zahn raus, da halt verloren zu haben, außer vielleicht irgendwie für Kiel, dass die Stimmung ein bisschen besser ist, aber ja, ist halt kein entscheidendes Spiel mehr.
Nee, aber aus Karlsruher Sicht ist nächste Woche noch sehr wichtig. Nicht, weil es tabellarisch irgendwie wichtig wäre, sondern es geht um alles. Und zwar ist Derby-Zeit im Südwesten. Karlsruhe spielt nächste Woche das Derby gegen Kaiserslautern zu Hause. Sicherlich ein schönes Spiel. Wahrscheinlich. Also es geht halt tabellarisch um nichts mehr, aber Derbys sind immer schön. Und danach spielen sie noch gegen St. Pauli. Kiel spielt auch noch gegen St. Pauli, aber eine Woche davor und danach noch gegen Hannover. Schönes Auslaufen da und weiter geht's.
Würde ich auch sagen, dann gehen wir weiter zu. Ich weiß gar nicht, wo willst du
Ja,
denn
das ist
hin?
jetzt natürlich Abstiegskonferenz hier. Wir gehen erstmal zu Kaiserslautern, würde ich sagen.
Alles klar. Ja.
Da passt auch die
Und
Überleitung
in
besser.
Kaiserslautern. Na, okay. Ja, in Lautern gewinnt Arminia Bielefeld absolut verdient, muss man sagen. Weil die drehen von Anfang an sofort auf. Zwei große Chancen, einmal per Ecke und einmal, glaube ich, per ja, Fernschuss. Halb. Oder war das Lassme?
Lass mal.
Auf jeden Fall, ja, lass mal. Bielefeld sofort da, geht dann auch in der 15. Minute per Konsbruch in Führung, nachdem Klünter einen langen Ball auf Klos geschlagen hat, der für Konsbruch ablegt, der ein bisschen Glück hat beim Schuss, weil er abgefälscht ist, auch irgendwie komisch aufprallt. Nicht zu halten für Lute. Aber ja, sehr schöner Schuss und danach bleibt Bielefeld auch einfach dran. Also die haben nochmal eine Chance, wo sich Klos im Strafraum durchsetzt und außer Drehung schießt. Ich glaube, noch ein Fernschuss. Ja.
Also kann man
Weiß
festhalten,
ich nicht.
verdiente Führung zur
Wenig.
Pause.
Ja.
Zweite Halbzeit geht.
Aber es wäre ja.
Nö,
Ja,
ich
mach du.
fasse hier mal die zweite Halbzeit jetzt einfach mal zusammen. Zweite Halbzeit beginnt wieder mit Bielefeld und zwar ist es Lassme, der an Lute scheitert, aus einer guten Position. Danach gibt es eine strittige Szene im Strafraum der Bielefelder. Und zwar ist es Bünning, der gegen ja, Lassme im Zweikampf ist, auch getroffen wird und gefoult wird und der Schiedsrichter checkt das Ganze und er checkt 5 Minuten lang und kommt dann mit dem Ergebnis abseits aus der Überprüfung hinaus und ja, kein Elfer für Kaiserslautern, Glück für Bielefeld, aber abseits ist nun mal eine klare Regel, deshalb gibt es da keine Diskussion.
Eben.
Dann lässt Beuth eine Riesenchance liegen, wo Freisel natürlich auch stark hält. Generell bei Beuth, ich habe immer, also der lässt auch gerne mal einen liegen, finde ich. Ab und zu hat er auch mal so eine,
Ja.
ich denke immer an das Ding in der Relegation gegen Dresden, wo er da am leeren Tor vorbeischießt. Aber trotzdem, also es spielt eine super Saison, soll jetzt hier gar nicht, will ihn gar nicht kritisieren, aber ab und zu hat er mal einen
Ja,
drin.
eben.
Oder eben nicht.
Weil was ich noch beim Elfer sagen wollen würde, wie, also ich meine, diese 5 Minuten, die er da gecheckt hat, werden ja am Ende jetzt nochmal wichtig. Aber wie läuft das ab? Guckt er sich erstmal den Elfer an und entscheidet dann, ob es einer war und danach wird geguckt, ob davor irgendwas passiert ist? Weil das wäre ja dämlich.
Ich würde sagen,
Müsste ja eigentlich erstmal geguckt werden, ob davor irgendwas war und wenn davor irgendwas war, dann darf erstmal geguckt werden.
nee, ich würde sagen, das
Also,
lief
weißt du?
parallel ab. Also, weil abseits guckt ja nie
Ah,
der
okay.
Schiri auf den Platz. Das machen die ja mit der Linie da im Keller. Und dann würde ich sagen, haben sie ihn rausgeschickt, um das Foul zu überprüfen. Und währenddessen haben sie wahrscheinlich nochmal auf Abseits geguckt und dann festgestellt, ja, ist Abseits.
Okay.
Warum das halt 5 Minuten dauert, ist die andere Frage, aber. Na gut,
Ja.
was wollen wir so? Wir können es auch wieder von vorne anfangen mit dem Videobeweis, wir können es auch lassen.
Ja, aber ich meine, war keine Fehlentscheidung, alles richtig entschieden, nur die Zeit ist halt eine Frage und die wird hinten raus nämlich wichtig, weil Lautern gleicht aus in der 88. Minute durch einen Freistoß, der durchrutscht und hinten steht Lobinger, der übrigens, wie heißt der, Tex, nee, ne, ne, Tex Lobinger oder so,
Alter,
der hat einen überragenden Namen,
jetzt kommst du.
der,
Warte,
warte,
ich gucke kurz nach, ich hab's hier gleich.
das, ja. Auf jeden Fall, also überragender Name, genauso wie seine Haare. Und ja, na, ich meine, Lautern darf man nie abschreiben, vor allem nicht hinten raus. Die machen
Lex
dann auch noch mal
Tiger,
Druck
das ist ja
und
wirklich geil.
ja, Lex,
Ich
ja
muss auch
eben,
sagen,
Lex
ich
Tiger
habe
Lobinger,
jetzt,
was ist das für ein
ich habe
geiler
mit.
Name? ATL.
Ich habe mir bei der Recherche wieder mehr die Vornamen jetzt angeguckt, damit ich die ein bisschen besser draufkriege teilweise. Aber Lex Tiger Lobinger, das Respekt, Respekt an die Eltern.
Das nehme ich. Ja, das ist wirklich Brettname. Ja, und Lautern drückt dann auch eigentlich auf den Sieg und kommt dann hinten raus wieder in Bedrängnis, weil ein Einwurf zu Buratzkowski kommt, der eine Flanke zu ja, unserem Lieblingsspieler von Arminia Bielefeld bringt, nämlich Yannis Serra, und der köpft den da mal so humorlos rein. 90 plus 7, das Spiel ist
Ja,
durch.
nie,
Ich,
Sarah, alle,
ja.
alle, 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 er lebt wieder, er lebt wieder.
Er lebt. Er lebt
Ich verstehe
noch.
es auch nicht.
Er lebt
War
noch.
der verletzt? Ich habe den so lange nicht gesehen. Wo war er
Weiß ich
denn?
nicht. Weiß
Uwe,
ich nicht. Der
Uwe,
kommt
wo hast,
einfach wie ein Phönix aus
Uwe,
der
Uwe,
Asche.
warum hast du Sarah nicht spielen lassen?
Nee, wirklich. Ich, vor allem, ich hatte ja, kommen wir gleich zu. Ich hatte ja aus eigenem Interesse um 5 Uhr morgens Braunschweig geguckt. Und Braunschweig war dann abgepfiffen und ich hatte dann auf FODMOP dementsprechend geguckt, ob denn schon ja, das Spiel abgepfiffen wurde. Und dann sehe ich, weil bei FODMOP gibt es so kleine Highlights mäßig, die so gezeigt werden, irgendwie wenn eine gelbe Karte ist oder so. Und dann sehe ich, wie so ein Pfeil Richtung Lauterner Tor geht und dann steht da 90 plus 7 Yannis Serra Tor. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Einerseits habe ich mich gefreut, weil ich Yannis Serra mag. Andererseits aus, ja, eigenem Vereinsinteresse war das dann natürlich dementsprechend frustrierend. Aber ja, so habe ich diese Schmach miterlebt.
Schmach. Ich finde, das macht das Ganze natürlich wieder wunderschön interessant. Also für den neutralen Zuschauer war das Tor Gold wert. Also damit ist natürlich für Sandhausen und
Ja.
Regensburg war das eine absolute Katastrophe. Für den Rest kann es eine werden, weil Bielefeld rückt damit wieder richtig ran an Nürnberg, nur noch 2 Punkte Rückstand. Und ja, 3 auf Eintracht Braunschweig und noch 4 auf Hansa Rostock. Fürth hat 5 Punkte vor, da würde ich aber mal sagen, wird, denke ich, trotzdem reichen. Und Bielefeld hat natürlich auch noch unten das beste Torverhältnis. Und das noch nicht mal knapp. Also ja, also nächste Woche geht's gegen Paderborn und dann zum FCM. Beides Gegner, für die es jetzt um nicht mehr so, also es geht nicht mehr um so viel für die beiden und ja. Ich traue Bielefeld einiges zu, muss ich sagen.
Ich leider auch. Man muss auch, also, ich meine, für Lautern hat mir gerade schon angesprochen, jetzt das Derby nächste Woche, ja,
Genau.
ne? Nächste Woche. Man merkt aber, also ich finde, Lautern müsste sich jetzt eigentlich auch mal ein bisschen wieder raffen, weil wir haben jetzt in den letzten Spielen auch eher mit 70% gespielt und nicht mehr volle Kanne durchziehen.
Ja, doch
Das sollte dann
schon,
fürs
aber.
Derby dann. Ja,
Ich
aber
würde sagen,
irgendwie, man
man war
merkt.
halt eine Zeit lang oder sehr lange auf einer Welle unterwegs. Also da hat vieles geklappt. Und dieses Glück ist im Moment nicht so vorhanden. Oder es hat sich alles ein bisschen eingependelt vielleicht. Ja. Ich denke mal, man kann es verschmerzen, aber ja, 45 Punkte hat
Ja,
man.
denke ich auch.
Das ist, denke ich mal, mehr als man erwartet hatte am Anfang. Vielleicht schon. Und ja, kann zufrieden sein mit der Saison. Und ja, dann würde ich sagen, wenn du dazu nichts mehr hast, dann könnten wir auch schon in den Rohenhof gehen. Zur Spielvereinigung Fürth gegen Eintracht Braunschweig.
Oder wie Mike es nennt, das erste Auswärtsspiel, wo er nicht dabei war.
Ne, so circa. Das erste Spiel seit dem
Ich meine,
Nürnberg-Spiel Anfang März, was ich nicht live vor Ort verfolgt habe.
ne, ich war da, war eine Katastrophe. Also nicht nur das Spiel, sondern auch die Rückfahrt, weil da kam ja dann auch direkt schön Schneefall. Und weil ich die 5 Stunden, glaube ich, Hinfahrt gefahren bin, meinte ich dann zu meiner Freundin, dass sie die 3 Stunden zurückfahren kann. Also ich bin noch 2 Stunden gefahren und sie ist dann die 3 Stunden gefahren und genau als sie angefangen hat zu fahren, hat es angefangen zu schneien. Und dann durfte sie schön durch den Schnee fahren, während ich mir rechts gemütlich gemacht habe. Ja, war ein schönes Erlebnis. Also weniger schön, aber alles gut ausgegangen. Haben nur. Da war ein LKW. Der hat uns 10 Minuten vorher überholt. Und dann haben wir ihn im Graben wieder liegen sehen. Also der war ein bisschen eilig unterwegs, glaube ich. Ja, aber sowas ist auch einfach immer mal. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es passiert immer auf
Ach
Auswärtsfahrten
klar.
irgendwas. Irgendwas, was im
Klar,
Gedächtnis
immer.
bleibt. Also ob es jetzt Lieder einstimmt zwischen zwei Zugabteilen ist oder jemand, der sich eine Tüte über den Kopf zieht. Also es passiert immer irgendwas.
Ja, also an alle, die mal lustige Geschichten erleben wollen, fahrt mit Freunden auswärts. Am besten nehmt ihr noch ein bisschen Bier mit, dann wird's noch lustiger und ja, kann ich nur
Genau.
empfehlen. Ja, wir gehen auch rein ins Spiel, würde ich sagen. Fürth kommt ja ein bisschen besser raus. Es ist Amino Sieb mit einer Chance, mit einem Schuss, den Ron Torben Hoffmann aber gut parieren kann. Und dann schlägt Eintracht auch schon zu. Es ist Wiebe mit einem langen Ball. Wirklich wunderschöner Pass auf Ferrei. Und Ferrei bringt das Leder in die Mitte zu Anthony Uja. Der steht mit dem Rücken zum Tor und also man sieht einfach, dass der ein Knipser ist. Kriegt den Ball, dreht sich auf und
Ja.
aus ja, 4, 5 Metern jagt er das Ding da rein. Ist sein 10. Saisontor. Der letzten Stürmer, an den ich mich erinnern kann, Hofmann mal ausgenommen, der 10 Buden gemacht hat, war Kumbela. Also ich bin so froh, dass wir Uja haben.
Mich auch, vor allem, weil der war ja kurz nach der Winterpause ein bisschen weggeschrieben und seit dem Derby hat er wieder komplett aufgedreht und hat sich ja auch, weiß nicht, ich glaube sogar Trainingsleistungen irgendwie verdoppelt oder so, also der ist komplett da. Mir geht das ein bisschen zu leicht irgendwie, das Tor. Also Gideon Jung kommt überhaupt nicht in den Zweikampf rein. Den drückt natürlich Uche auch einfach weg und ja, Lionel Wiebe hat wieder zugeschlagen. Erstes Mal,
Finde ich gut, den Namen. Ich finde, den behalten wir
mal
bei.
Startelf wieder und direkt wieder so ein Ding. Ja, der, also tut mir leid, aber wir haben uns am Anfang der Saison über ihn lustig
Ich
gemacht
nicht,
und
ich nicht.
jetzt
Ich
möchte ich ihn
habe
dieses
ihn von Anfang
Spiel.
an verteidigt. Ich meinte,
Ja.
der kann Fußball spielen. Einer unserer besten Spieler im Kader,
Ja,
fußballerisch.
du meintest auch, dass Tarsis Bonga Bälle festmachen kann.
Ja,
Also
gut, das.
wäre ich mal ganz vorsichtig. Die Leute, die Tarsis Bonga nicht kennen, wir kennen ihn auch kaum, weil wir ihn nicht spielen sehen, aber wir haben ihn für 50.000 gekauft. ja, Peter Vollmann Masterclass mal wieder. Ja, aber nein, also hinten, nicht hinten raus. Fürth kommt dann doch doch zu Chancen. Petkoff wird in der 32. Minute nicht genug verteidigt bei der Flanke und Green, 1,73 groß, macht ihn dann gewohnt mit seiner Größe per Kopf. Also ja, das war
Ich
wieder,
muss
ja, das war
sagen, das war eine Fehlerkette.
der Titel für die Folge ist einfach luftig verteidigt, weil alles, jedes Spiel wurde irgendwas luftig
Ja,
verteidigt.
wahrscheinlich schon. Ich muss aber sagen, das ist eine Fehlerkette. Die beginnt leider auch bei Wiebe, der den Fehlpass spielt, als er raus auf Kiewski spielen will. Ball wird abgefangen, dann kommen da drei, vier weitere Pässe und dann ist es Kurucay, der die Flanke irgendwie noch zulässt. Weil ihm das als Fehler anzukreiden, wäre vielleicht ein bisschen hart, aber ja, toll ist es auch nicht, wenn das.
Nee, Kurucay ist halt ein bisschen langsam. Der kommt halt nicht gegen Petkoff
Ja,
hinterher.
und
Ist okay.
Dekadi steht überall, nur nicht bei Green und ja, damit ist es dann der Ausgleich. Ja, es ist nicht unverdient. Es geht dann weiter in der zweiten
Nee,
Halbzeit und es
absolut
beginnt
nicht.
wieder sehr gut für die Braunschweiger. Und zwar ist es Uja, der den Ball raus auf Multhaub legt, der bringt die Flanke rein, Lauberbach verlängert mit dem Kopf und der Ball kommt einmal auf und dann ist es frei mit dem Knie, Hüfte, irgendwie sowas. Und ja, irgendwie ist das Ding dann im Tor, ist sein 12. Scorer. Ja, also ich glaube, das sind 7 oder 8 Tore und 4, 5 Vorlagen. Ich glaube, der hat mehr als 12 Scorer. Ich glaube, was die erzählt haben, hat nicht gestimmt.
Ich glaube tatsächlich auch. Allgemein würde ich aber noch zum Tor sagen, ich finde das Tor etwas glücklich, weil wenn man sich das anguckt, die Pässe und so und die Flanke, also ich finde Multaub klasse und ich finde auch, dass er eine richtige Redemption gerade hinlegt, aber Braunschweig fällt dabei immer wieder vor den Fuß. Also irgendwie, weiß nicht, ist Braunschweig vielleicht auch, kann man natürlich auch auslegen, immer einen Tick schneller, aber ich würde eher sagen, dass sie immer ein bisschen Glück haben, wo der Ball dann aufkommt.
Also im
Ja,
Zusammenhang mit uns zu
also auch die
sagen,
Flanke von Multaub.
im
Ja.
Zusammenhang mit uns zu sagen, immer einen Tick schneller, finde ich gewagt.
Ja, eben, deswegen, auch die Flanke von Multhorpe wurde abgefälscht und nur deswegen kommt Lauerbach so wirklich an den Kopfball da ran. Ja, also glückliches Tor, das wird dann auch, ja, eigentlich, ja, ich glaube, ja, 5, 6 Minuten später auch schon wieder zunichte gemacht, weil Braunschweig, wenn sie ein Tor machen, einfach nicht verteidigen können. Und das war wirklich alles, aber nicht verteidigt. Also erstmal hat Jon war das, glaube ich, auf der Seite, weiß nicht, 8 mal 8 Meter Platz überall, in alle Richtungen. Da waren wahrscheinlich die Fans näher dran als unsere Verteidiger. Und dann das gleiche auch bei Green, der den Pass von Jon erhält, so ja, leicht links vom 16er und zirkelt den da hinten rechts ins Eck. Schöner Schuss, aber
Schlecht
absolut
verteidigt. Ich frage
katastrophal
mich auch, warum
verteidigt.
Henning da runter geht. Also der Pass kommt in die Mitte auf
Ja.
Green und Henning, anstatt einfach auf dem Bein zu bleiben und dran zu bleiben, geht auf will per Grätsche den Ball abfangen und der verpasst den halt. Und es gab noch ein, zwei Szenen, das ist mir aufgefallen in dem Spiel, wo Henning auch immer sich auf den Boden wirft, wo ich mich frage, warum. Das war einmal außen noch bei einer Flankensituation, wo er runtergeht und der Vierte einfach einen Haken schlagen kann und vorbei ist. Und dann gab es das im Mittelfeld auch noch mal irgendwann. Ich frage mich,
Das
warum.
hätte ich nämlich auch jetzt noch gesagt. Henning, weiß nicht, der so übermotiviert, also nicht übermotiviert irgendwie im Zweikampfverhalten, sondern
Naiv.
einfach, ja, ja, naiv passt ganz gut. Also einfach irgendwie, ja, es geht zu leicht gerade. Ich glaube, das war auch bei Sandhausen, da ist er auch ein, zweimal auf den Hosenboden gerutscht. Aber ja, da muss man vielleicht einen Gang runterfahren, ein bisschen mehr mit Kopf denken und weniger. Ich wollte gerade sagen, weniger mit Herz. So. Schön nochmal rumgebracht. Allgemein muss man sagen, Fürth hat danach die Oberhand. Also ich habe mir das Spiel angeguckt und habe schon wieder das Kotzen bekommen. Ein Sieg wäre für Fürth auch absolut verdient gewesen. Hinten raus ist es dann nochmal Ferrei mit dem Brett. Das wäre auch typisch Braunschweig irgendwie 90 Minuten nicht mehr zu sehen oder in der zweiten Halbzeit nicht mehr zu sehen. Und dann 90. plus 3 oder so ein Strahl. Den hält Linde, aber damit ist es ein Unentschieden. Beide, ja, unzufrieden, denke ich
Ja.
mal. Also Braunschweig hätte einen großen Schritt
Ich muss
machen können.
sagen,
Fürth hat weniger
ich weiß
Probleme.
gar nicht, ob beide unzufrieden sind. Fürth holt damit einen weiteren Punkt, der wichtig sein kann und wir halt auch. Die Unzufriedenheit kommt halt aufgrund
Naja.
des Parallelspiels, aber sonst eigentlich okay.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, aus Sandhausen und Fürth 4 Punkte, hätte ich das sofort mitgenommen. Ich weiß nicht warum, aber wir haben irgendwie laut Bundesliga.de
Ja.
mehr XG gehabt, also 0,94 zu 1,34. Weiß ich jetzt nicht. Ja, Fürth mit 63% Ballbesitz, 6 Kilometer mehr gelaufen, 184 zu 149 Sprints. Also ich verstehe, ich sehe es auch ein, ich habe dafür Verständnis für unsere Spielweise im Moment. Es geht halt nur um den Klassenerhalt und der Kader gibt nicht mehr her. Aber ich wünsche mir zum nächsten Jahr auf jeden Fall, dass wir irgendeine Entwicklung mit Ball weitermachen. Also weil nur hinten reinstellen und nur kontern und so.
Ja.
Ich habe ja das Gefühl, es ist
Also,
ein Erfolg, wenn wir 5 Pässe am
nee,
Stück
wir hatten.
spielen.
Wir hatten ja einmal, ich glaube, letzte Woche hatten wir kurz einmal off Mikro drüber geredet und ich meine, man hat ja in der Aufstiegssaison jetzt gesehen, dass Braunschweig auch Fußball spielen konnte. Auch mal One-Touch und Passstaffetten und was weiß ich, aber ich bin deiner Meinung, jetzt ist noch okay, nächste Saison wäre eine spielerische Qualität nicht schlecht im Braunschweiger Spiel. Was natürlich schwieriger wird, weil, sag ich mal, der Einzige, der Fußball spielen kann gerade, wahrscheinlich weg sein wird, also mit Emanuel Ferrei. Ja, es wird interessant. Es steht auch so ein kleiner Umbruch eigentlich ein bisschen an bei Braunschweig, weil Fisic wird ja wahrscheinlich aufhören oder auf jeden Fall, ja, gehen. Könnte ich mir vorstellen. Allgemein müsste der Kader auch mal verjüngt werden. Behrendt ist nicht mehr der Heilbringer, Dekali immer mal wieder verletzt, also da kommt ein bisschen was
Plus
an
Benkovic,
Arbeit.
ob der bleibt, ist dann die andere Frage. Ist dann was für die Sommerpause? Da können wir uns nochmal im Detail, denke ich, drüber
Ja.
unterhalten. Wir müssen ein bisschen, ja, was heißt, müssen auf die Tube drücken. Bei 41 Minuten jetzt, glaube ich. Und
Ja.
damit haben wir den Samstagmittag auch durch und wir gehen ja zum Topspiel. Und ich würde sagen, das Topspiel, St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf, hat relativ enttäuscht, wobei ich vorher noch mal Werbung in eigener Sache machen will. Wenn euch das Ganze hier gefällt,
Sehr schön.
dann bewertet uns gerne auf Spotify, schreibt Nachrichten, gerne auch auf Instagram 100% unterklassig, % ausgeschrieben oder auf Twitter 100 unterklassig. Dort könnt ihr dann, ja, wenn ihr Gedanken zur Folge habt, Kritik, Anmerkungen, Themenwünsche, gerne alles da lassen. Wir freuen uns da immer drüber und damit gehen wir auch rein ins Topspiel. Und ja, es geht
Genau.
0-0 aus und für beide ist das zu wenig.
Ja, und damit war es das auch schon mit dem Topspiel. Kommen wir weiter zum Sonntag. Ja, also ich habe es mir angeguckt und ich glaube, ich habe die erste Halbzeit geguckt, habe danach ausgemacht, weil, also ich meine, es war ein interessantes Spiel und ich meine, Pauli hätte einen Sieg verdient haben müssen, eigentlich. Immer wieder über Standards gefährlich gewesen, kriegen den Ball aber einfach nicht unter. Ja, deswegen. Weiß nicht, hinten raus war Düsseldorf nochmal mit Nimic, Nimic? Niem? Ja, Nimic, gefährlich geworden. Aber letztendlich war das auch eher so ein. Ja. Ist halt für beide enttäuschend, weil beide jetzt wahrscheinlich keine Chance mehr haben. Oder beide hatten ja schon vorher nur Außenseiterchancen beim Aufstiegsrennen. Jetzt wahrscheinlich ist sie schon Geschichte. Was ich noch sagen wollen würde, ich als ich habe übrigens wieder angefangen, Fußball Manager zu spielen, habe ich mir das iPad runtergeladen. Beste Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe. Und ich als der Trainer mit Auge, mir ist immer wieder aufgefallen, dass Vasili, also der Torwart von Pauli, bei Flanken immer wieder auf den zweiten Pfosten spekuliert hat. Und ich sag mal, ich hätte meinem Flankengeber gesagt, drück den doch einfach mal auf den kurzen Pfosten, weil ich glaube, der wäre da nicht hingekommen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Jetzt
Nee,
kann ich dich
habe
natürlich
ich.
wieder schön in die Bredouille reiten.
Da ist mir das
Aber
aufgefallen.
ja,
Klar. Wollte ich gerade
da merkt
ansprechen.
man aber das geschulte Auge von mir.
Wollte ich gerade ansprechen, du.
Naja,
Ich
aber.
möchte noch, was ich nur ansprechen will, ist Elias Saad. Also letzte Woche schon gelobt, diese Woche möchte ich ihn auch wieder loben. Er ist immer nur Unruheherd vorne und ja, in seinem Alter so aufzuspielen, absoluten Respekt. Ich glaube, an dem hat Pauli noch viel Freude und wenn nicht, geht's dann eher nach
Da
oben als nach unten für ihn.
möchte ich meine damalige Erdkundelehrerin zitieren, nachdem wir laut ihrer Meinung etwas zu laut waren im Unterricht. Da kam sie nach der Stunde zu uns und meinte, Unruhe, Unruhe, Unruhe. Und ja, ich finde, das passt mit Elias Saad eigentlich sehr, sehr gut.
Junge, Junge.
ja. Das war eine schöne Geschichte. Da haben wir damals Erdbeermilch und Nutella-Brote hinten gegessen.
Ein paar Statistiken noch
Das war ja
würde ich dir noch in den
schon
Raum werfen, damit wir dieses. Ey, das war
bitte.
so eine konfuse Zusammenfassung hier von diesem ganzen Spiel. Ich würde jetzt einfach mit Statistiken das beenden. Pauli hätte verdient gewonnen. 1,04 zu 0,24 XG, 20 zu 2 Schüsse, davon 2 zu 0 aufs Tor. Klar, da ist auch ein Lattentreffer von Düsseldorf dabei, aber den hatte St. Pauli auch. Dazu mehr Ballbesitz, mehr gelaufen, mehr Sprints. Also ja, Pauli hätte verdient gewonnen, haben sie nicht. Damit ja ist das Thema Aufstieg quasi durch. Und wir gehen noch zu einer Truppe, wo das Thema Aufstieg immer noch aktuell ist, auch wenn es Dämpfer gab. Wir gehen zu Paderborn.
Ja, das ist ja
Das
bei
habe ich jetzt einfach
jedem.
mal so bestimmt.
Oh. Ja, wenn es dir aufgefallen ist, alle haben gespielt da oben drei, ne? Also.
Das hat richtig Bock gemacht. Ich wusste das
Das
und
Darmstadt.
hab die Konferenz angemacht und es hat vor allem erste Halbzeit richtig Bock gemacht.
Ich konnte es nicht gucken, weil es ja bei meiner Uhrzeit um 4:30 Uhr war oder so und dafür dann für Fußball aufzustehen, ist doch ein bisschen schwer. Ja, dann führ uns doch mal rein in Paderborn gegen
Genau.
Heidenheim.
Und zwar es ist generell, war Spektakel vorprogrammiert bei den beiden Offensiven und das haben wir auch bekommen. Es ist Paderborn, die den besseren Start erwischen. In der 26. Minute gehen sie durch Kai Klefisch und einen Distanzschuss, der rechts unten einschlägt, in Führung. Heidenheim, ja, ist dadurch nicht verunsichert, und kommt zum Ausgleich. Und zwar ist es, ja, Tim Kleindienst. Und ja, die Vorarbeit kommt von Pick. Kleindienst macht das dann in ja, seiner Stürmermanier. Schlägt einen kleinen Haken und ja, zieht dann ab in eine Lücke, die habe ich gar nicht gesehen so richtig, aber der Ball geht da durch. Und
Nicht auch nicht.
es müsste sein 26. oder 27. Saisontor sein, glaube ich. Oder Scorer.
Also ist ganz okay.
Ja, der spielt eine okay Saison, der Tim. Und ja, Heidenheim dreht. Heidenheim dreht das Spiel. Und zwar durch Dennis Tomalla. Es ist, was denn? Ist ein wunderschön rausgespieltes Tor. Einwurf Pick auf, nee, der Einwurf kommt auf Pick. Und der legt weiter auf Beste. Und der spielt einen schönen Steckpass auf Tomalla. Der ist frei vor Hut. Und ja, schiebt eins zum 2 zu 1. Und das ist dann auch der Pausenstand. Also war eine interessante erste Halbzeit auf jeden Fall.
Ja,
Und
und war viel los. Und die zweite Halbzeit wird nicht weniger interessant, weil in der 40. Minute ist es Florent, der eine schöne Flanke, anspruchsvolle Flanke auf Marvin bringt.
ich hab hier genau drei Stichpunkte für die zweite Halbzeit, für die erste Halbzeit stehen und wollte noch was erzählen. Und ich hab keine Ahnung. Junge, Junge, Junge.
Ach Mann, ey.
Und du konntest auch nichts beitragen,
Ja,
danke.
also.
Ja. Ist natürlich,
Ja, ich
Florent.
hätte gerne was beigetragen, aber du warst ja mit Tim so fasziniert, dass ich dich da machen lassen wollte.
Achso, okay.
Oh, nee. Oh, so, wo sind wir? Ich hab schon. Willst du weitermachen, soll ich?
Ich mach weiter. Und zwar ist es Marvin Pieringer,
So.
der in der zweiten Halbzeit zum 2 zu 2 trifft in der 49. Minute so circa. Und zwar kommt die Flanke von Florent Muslia auf den zweiten Pfosten. Und ich weiß nicht, wie er den aus dem Winkel Volley macht, aber er macht ihn. Und ja, Paderborn dreht das Spiel innerhalb von 2 Minuten, weil es danach einen Konter gibt. Und zwar ist es diesmal Pieringer auf Muslia. Und Muslia bekommt den Ball und alter Schwede, so ein geiles Tor. Ein kleiner Haken nach innen und der ja, R1-Kreis wieder genau in den Winkel geschlenzt. Muslia ist einfach so gut. Wenn der nicht Bundesliga spielt nächstes Jahr, dann weiß ich auch nicht. Der spielt so gut seit Wochen.
Das stimmt. Das Ding ist, bei Muslia denke ich mir, wenn der in die Bundesliga kommt, dann macht er 2,5 Spiele für, wenn nicht Augsburg, und geht dann ins Ausland. Also, weil er nicht eingesetzt wird. Weil ich habe immer das Gefühl, dass manche Spieler zu gut für die zweite Liga, aber irgendwie nicht in der ersten Liga ankommen können. Bestes Beispiel ist halt Terodde, obwohl der jetzt sich auch gerade ein bisschen rein kämpft, aber
Du
ja, ich
meinst
weiß
Simon?
nicht. Danach. Ich mein Simon, tut mir leid. Danach ist aber der Schiedsrichter ein bisschen mehr im Fokus, denn es wird ein Elfer nicht gegeben. Es wird ein Foul, also eine Notbremse nicht gegeben. Und noch etwas Drittes, was mir gerade nicht einfällt. Aber ich würde dem Schiedsrichter da in allen Entscheidungen soweit zustimmen, weil ich ja, ihm einfach zustimme.
Ich würde ihm in einer
Das
Aktion
ist meine Begründung.
widersprechen, und zwar bei der Notbremse. Föhrenbach foult Conte. Ich find, das kann man schon als Foul auslegen. Ist jetzt kein Muss, aber könnte man. Man könnte zumindest sich als VAR in dem Moment einschalten, was wieder nicht passiert ist. Ja, wo ich mich dann auch wieder frage, ja,
Na gut.
da hat es schon für weniger was gegeben. Foul gegeben dann, oder? Videobeweiseinsätze. Ja,
Na,
egal.
stimmt.
Haben wir drüber gesprochen, schon mehrfach. Generell muss man auch sagen, Natsch hat noch die Chance, das Spiel zu entscheiden, macht er nicht. Heidenheim, ja, kommt jetzt auch nicht mehr so richtig zu Torchancen und verliert dann auch. Ich muss auch sagen, es geht in Ordnung, dass Paderborn gewinnt. Ein bisschen die klaren Chancen einfach gehabt. Und sie waren sich damit noch theoretische Chancen auf Rang 3. Sie haben, glaube ich, 6 Punkte Rückstand. Einen Moment. Genau, sie haben 6 Punkte Rückstand auf den
Also es
HSV.
wird, es bleiben Außenseiterchancen.
Der absolute Außenseiterchancen. Und zwar spielen sie noch gegen Bielefeld und Nürnberg. Also für den Abstiegskampf ist Paderborn noch extrem wichtig. Und Heidenheim auch. Naja, nicht mehr so ganz, aber sie spielen auch gegen Sandhausen und Regensburg. Wird man dann, ja, also es gibt ein schwereres Restprogramm als den 17. und den 18., wenn man noch aufsteigen will. Also größer war die Chance noch nie für Heidenheim. Und größer wird sie auch nicht mehr.
Würde ich auch zustimmen. Wo willst du denn als nächstes hingehen? Zu der Mannschaft, die den Aufstieg nochmal verspielt hat, oder die Mannschaft, die den Abstieg klar gemacht hat?
Wir gehen zur Mannschaft, die den Aufstieg erneut verspielt hat, würde ich sagen.
Sehr gut. Damit gehen wir dann in das Niedersachsenstadion, wo Hannover 96 2:1 gegen Darmstadt gewinnt und damit die ja, Aufstiegsfeier ein weiteres Mal vertagt. In der 10. Minute ist es dann nämlich eine Flanke von Köhn, wo Schuhn nicht ganz rankommt. Da würde ich auch Fehler Schuhn sagen, weil er halt wirklich also im Fünfer ist, wo die Flanke hingekommen wäre. Und mein Torwarttrainer hat gesagt, wenn du das da nicht fangen kannst oder ihn wenigstens wegfausten kannst, dann hast du als Torwart nichts zu suchen.
Ich würde auch Karic mit reinnehmen in die Rechnung. Also Karic behindert schon da ein
Ja,
bisschen,
gut.
finde ich. Beide
Ja, das
nicht
kann auch
gut.
sein. Genau, die Flanke landet hinten bei Schaub, der dann eine ja, sehr scharfe Flanke auf Nietzen bringt, der boah, gefühlt sein erstes Saisontor diese Saison macht.
Sein erstes seit
War ja auch jetzt
November,
länger
glaube ich.
nicht schlecht. Also schon schlecht, aber naja. Dann kommt es für mich persönlich zu einer komischen Szene, weil da würde ich gerne ganz gerne gleich mit dir drüber sprechen. In der 31. Minute ist es ein schnell ausgeführter Freistoß, der bei Nielsen landet, der auf Teuchert durchsteckt, der den dann zum 2:0 reinhämmert. Und meine Frage war einfach, darf ein Freistoß schnell ausgeführt werden, wenn ein Spieler behandelt werden müsste? Also, weißt du?
Also es
Weil
lag.
er hatte ja ein.
Oh, das ist
Weil zum
natürlich
Beispiel bei einer
schwierig.
Kopfverletzung oder so wird ja abgepfiffen und angenommen, es gibt einen Kopf, also es gibt einen Zusammenprall mit dem Kopf und ich führe den Freistoß schnell aus. Es müsste ja irgendwie. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das war dem behandelt werden musste, aber ich meine, ein Knie in den Rücken kriegen tut schon ein bisschen weh, würde ich einfach mal sagen. Und ich weiß nicht, wie da die Regelauslegung ist, aber weiß ich nicht, wenn da
Also
jemand am Boden liegt und vielleicht ärztliche Hilfe bräuchte, ich weiß nicht, ob man da weiterspielen darf.
ich finde, also der Schiri muss ja dann unterbrechen. Vielleicht hat das, also vielleicht, weil es der eigene Spieler war, hat das nicht gemacht. Da weiß ich gar nicht so genau, wie da die
Das kann
Sachlage
sein.
ist. Hobby-Schiedsrichter können sich gern melden. Also ich weiß es nicht, ob man da als Schiri dann unterbrechen
Ja.
muss oder ja, wie das Ganze aussieht. Ja, hat er jetzt nicht unterbrochen, der Schiedsrichter. Und so steht es 2-0. Darmstadt wehrt sich dann aber, kommt dann in der 43. Minute zum Anschluss. Und zwar ist es Melem, meine ich, der den Ball auf Tietz spielt. Und der, ja, dreht sich, rutscht ein bisschen weg und im Wegrutschen schießt dann den Ball unten rechts in die Ecke. Keine Chance für Zieler und ja, eigentlich ein guter Zeitpunkt, um nochmal einen Anschluss zu machen vor der Halbzeit. Aber man muss auch
Ja,
sagen,
ich würde kurz
der
dazu
Sturmlauf
sagen
bleibt noch ein
wollen, dass
bisschen
es
aus.
Bader war, weil Melim gelb gesperrt war.
Ach so, ja gut. Dann hast du recht. Da habe ich
Ja, gut.
außer Ferne mich verguckt. Aber der Sturmlauf der
Na gut.
Lilien bleibt so ein bisschen ja, aus. Also ich habe mir jetzt keine Torchancen mehr
Weg. Ja.
aufgeschrieben. Es gibt noch zwei Szenen, die sind, also die eine mehr als die andere, die sind irgendwie ein bisschen Beispiel für die Darmstädter im Moment, für die Gemütslage. Einmal in der 86. fliegt Matthias Bader mit Gelbrot vom Platz, weil er da Kunze ja, umnietet, obwohl der Ball schon weg ist. Da würde ich sagen, die gelbe, ja, kann man sich noch irgendwie holen. Ist halt Gelbrot, ist halt doof, aber noch
Ja.
irgendwo logisch das Foul. Was dann gar nicht mehr logisch ist, ist in der 90. Manu gegen Neumann, meine ich. Neumann schlägt den Ball nach vorne
Ja.
und Manu hält einen Schlappen voll drauf und er kriegt auch die gelb-rote Karte. Und hast du die Körpersprache von Manu gesehen?
Nee.
Der wirkt richtig frustriert und so mit sich selbst hadernd. Und ich finde, das beschreibt die ganze Mannschaft der Darmstädter. Die waren irgendwie gehemmt. Also irgendwas ist im Kopf der Darmstädter los. Ich glaube, die
Ja, die
sind.
denken gerade ein bisschen zu viel nach.
Ja, genau. Sie merken, sie können hier gerade richtig was erreichen. Sie können hier mit dem Sieg aufsteigen und der Kopf arbeitet. Der Kopf arbeitet richtig bei denen. Es ist der zweite Matchball, ist noch nichts passiert, aber so langsam sollten sie den Sack zumachen. Sie haben nächste Woche die Chance gegen Magdeburg zu Hause und dann noch gegen Fürth. Und ja, da sollten sie doch eins von gewinnen, sonst wer weiß, was da noch alles passiert.
Ja.
Hannover übrigens, ja,
Da würde ich dir zustimmen.
Sieg geht in Ordnung.
Ja,
Nächste
Hannover.
Aufgaben Düsseldorf und Kiel.
Das ist also eigentlich Hannover hat jetzt nur noch Auslaufprogramm. Bei Düsseldorf reicht ja wahrscheinlich auch nicht mehr, um da mitzuspielen. Ja, wenn du nichts mehr hättest, dann würde ich zum ja, gefühlt einzigen Gewinner des Spieltages kommen. Denn HSV verprügelt kurzerhand Regensburg beim Debüt von Joe Ennox. Und ja, das geht völlig in Ordnung, weil Regensburg einfach auseinanderfällt. Also in der Halbzeit stand es schon 4-0. In der vierten Minute ist es Jatta, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat, auf außen durchgeht, in die Mitte spielt, wo Glatzel mit der Hacke zum 1-0 reinmacht. Dann ist es in der 17. Minute ein Elfmeter, den Kittel verwandelt. Vorher
Kittel
einfach eine
verwandelt.
Fehlerkette von, ja, eine Fehlerkette von Regensburg, weil sie den Ball nicht irgendwie rausgespielt kriegen und dann hoppelt er da noch irgendwie rum und ich glaube, das war dann Breitkreuz, der Glatzel, ja, schubst, also ich finde den
Es ist
Elfer ein
Gimbe.
bisschen.
Es ist Gimbe. Ich habe es schon aufgeschrieben.
Gimmer? Okay. Ich finde den ein bisschen wenig. Irgendwie.
Ich habe auch aufgeschrieben, für mich kein Foul.
Oder was denkst du?
Für mich irgendwie, ich
Ja.
ist natürlich die Szene nicht mehr ganz vor Augen, aber ich habe mir in dem Moment, als ich sie gesehen habe, oder als ich die bei den Vorbereitungen habe es mir natürlich angeguckt und da fand ich, dass es doch sehr wenig Kontakt war. Und ich sag's dir, im Mittelfeld ist es kein
Ja.
Foul und dann eigentlich dementsprechend auch keine Elfmeter.
Eben.
Ich glaube, an dem Tag hätte das nicht mal einen großen Unterschied gemacht, weil ja, der HSV spielt so weiter. Dann ist es Mülheim in der 29. der das 3-0 erzielt. Es ist ein schöner Rückpass in den Rückraum von Ludovic Reis. Und ja, Mülheim, ja, dann ja, ist ein schönes Tor einfach zum 3-0. Und um die Pause oder die erste Halbzeit komplett zu machen, ist es dann noch Kittel, der zum 4-0 trifft, und zwar nachdem Jatta auf Außen seine Gegner sowas von einschult. Also das Zweikampfverhalten, das ist nicht mal Drittliganiveau. Und Kittel hat ein leichtes Spiel in der Mitte. Regensburg, das war eine Katastrophenhalbzeit. Also damit ja, gewinnst du in der zweiten Liga überhaupt keinen Blumentopf, und in der dritten wird das auch, also gewinnst du damit auch nichts.
Würde ich dir zustimmen. Regensburg kommt dann zum, ja, wie sagt Frank Buschmann immer, es ist keine Zeit mehr für Kosmetik. Regensburg hat die sich ein bisschen eingeräumt. In der 55. Minute ist es ein Schuss, den Heuer Fernandes hält, und Kaliskana ist das, glaube ich, der mit dem Oberschenkel irgendwie so komisch rüber macht. Der wird dann auf der Linie geklärt, aber wird dann, glaube ich, nochmal gecheckt, und der war dann doch hinter der Linie. Ja, also halt ein komisches Tor, was dann auch eher durch Zufall entsteht und nicht, weil irgendwie gut rausgespielt. Das war es dann aber auch eigentlich schon an nennenswerten Aufbäumen von Regensburg. In der 81. Minute ist noch Bibica, der nach der Parade von Urbich einfach nur noch abstauben muss. 5-1, Spieß gegessen, Regensburg gebrochen, und nächste Woche gegen Braunschweig wird es, glaube ich, auch nicht
Letzter
einfacher.
Strohhalm.
Weil das ist ein ganz letzter Strohhalm.
Ey, sie brauchen 6 Punkte
Ja,
aus den nächsten beiden
das ist.
Spielen. Wie Sandhausen vorhin, das ist die gleiche Rechnung. Sie müssen 6 Punkte holen, Bielefeld kein. Und ja, HSV, das war mal eine sehr überzeugende Leistung. Er spielt noch gegen Fürth und Sandhausen, also auch
Ja.
jetzt nicht das komplizierteste Programm, finde ich. Und ey, der 5-1-Sieg, der geht sowas von in Ordnung. Also auch die Statistiken, der Eye-Test, alles. Also das war ein Klassenunterschied. Und das war von der ersten Minute klar, wer das Spiel gewinnt. Ich habe selten einen Trainereffekt gesehen, der so krass
Ich
verpufft ist.
möchte. Ja. Ja. Da stimme ich dir zu. Ich möchte noch mich selber kurz loben, weil ich, als wir letzte Woche getippt haben, ein 4-1 für HSV getippt habe. Und du mich da, ja, etwas, wie nennt man das denn?
Belächelt.
Nicht bemuttert hast, aber so belächelt,
Belächelt.
genau, belächelt hast. Mit deinem komischen 2-1 da. Naja. Da merkt man wieder,
Ich muss sagen,
wer hier ein bisschen mehr Ahnung hat.
Frechheit. Ich muss sagen, ich habe Ringsburg lange verteidigt. Ich fand die Auftritte von Ringsburg, also minus die letzten beiden, auch gar nicht
Ja.
schlecht. Sie haben es halt verpasst, Punkte zu holen, und jetzt fallen sie halt auseinander.
Jetzt. Ja, das ist wie. Ich hatte gestern eigentlich einen ganz guten. Ja, das ist wie. So eine Serviette, die du so unter ein Cola-Glas packst, und so die ersten 10 Minuten hält die Serviette noch durch, aber irgendwann ist die einfach noch nass und fällt auseinander. Und das ist
Das
Regensburg.
beschreibt das ganz gut. So, und damit, ja,
Ach,
so
nee,
sind wir, so
gut.
haben wir auch 9 Spiele wieder abgehandelt, erfolgreich.
Ja.
Mehr oder weniger erfolgreich.
Mehr
Aber
oder
das war
weniger
jetzt okay.
erfolgreich. Ja.
Und wir haben alle Tore gut beschrieben, glaube ich. Dann gehen wir, ja,
Ich
bleibt
glaube
uns
auch.
auch nur noch über zu tippen. Und ja, wenn du keine Einwände mehr hast, fangen wir auch direkt an mit Darmstadt gegen Magdeburg. Darmstadt kann mit dem Sieg den, ich wollte gerade sagen, den Klassenerhalt, den Aufstieg perfekt machen.
Ja, ich glaube auch, dass es so langsam Zeit wird. Wollten wahrscheinlich einfach nur warten, dass sie mit den Heimfans feiern können. Ich sag, das wird ein 2-1.
3-2, glaube ich. Ich glaube auch, dass Darmstadt gewinnt, aber ich
Oh.
glaube, es fallen ein paar mehr Tore. Dann haben wir noch, ja, ein Nordduell. Derby würde ich das mal nicht nennen. Kiel gegen St. Pauli. Das wird doch nicht als Derby gesehen, oder? Kiel hat doch Lübeck und Pauli
Da
hat
ist auf jeden Fall ein bisschen
HSV und
Hitze
Rostock.
drinne. Ja,
Ja, schon ein
also ein
bisschen
bisschen Hitze drinne auf jeden Fall. Ja. Key gegen Pauli. Einfach, pass auf. Ich mache jetzt. Ha, ich möchte eigentlich gegen Pauli tippen, weil ich auch den ganzen Kieler Zuhörern auch mal was Gutes tun möchte. Aber ich mag Alias Saad. Elias Saad. Nee, ich gehe. Das wird ein 1 zu 0 für Kiel.
Aber das ist eine schwere Geburt. Ich nehme einen 2-0 für St. Pauli.
Ja,
Aber dann
okay.
kommen wir zum ersten richtig interessanten Spiel. Für unten. Bielefeld gegen Paderborn. Finde ich sehr schwer zu tippen. Ich glaube, Paderborn ist eine Mannschaft, die lässt sich nicht hängen. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, die gewinnen 2-1.
Nee, ich glaube
Ich
auch nicht.
hoffe es zumindest.
Ich bin. Oh Mann, nee, ich sag 2-2.
Okay. Ja, könnte passieren. Heidenheim gegen Sandhausen, das wird eine klare Nummer, sage ich 4-0 Heidenheim.
Ich hätte 5-1 gesagt.
Boah, da lasst du mich bei 4-0 aus?
Ich habe
Weiß,
gelacht,
weiß ich nicht.
weil ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Piss-Tipp von dir, weißt du, so ein 1-0 oder so, aber
4-0 ist ja wohl
gut,
ein
war.
risikoreicher Tipp. Dann haben wir noch ja, unser Spiel, Eintracht Braunschweig gegen Jahn Regensburg. Ich muss sagen, ich hab ein gutes Gefühl. Wir haben gegen Regensburg zu Hause immer
Besten.
ganz gut ausgesehen. Ich kann mich an keine
Ja, ich
Niederlage
auch.
erinnern. Von daher gewinnen wir auch 2-1.
Ich hätte 3-1 gesagt, einfach weil ich glaube, dass Regensburg ist tot. Das ist ein Scherbenhaufen, da kannst du kein Mosaik mehr draus basteln.
Sehr poetisch.
Dankeschön.
Genau, damit gehen wir dann auch
Ach,
zum
nee, ist ein 3-1, ja.
Topspiel. Ja, Topspiel haben wir dann den HSV gegen die Spielvereinigung aus Fürth. 3-1 für Hamburg.
Ja, gehe ich mit.
Okay. Dann
Gehe ich
am
mit.
Sonntag fangen wir mal mit dem Uninteressanten an, Düsseldorf gegen Hannover. Also aus Tabellensicht uninteressant. Ja, keine Ahnung, 1-1.
Das ist so ein Spiel. Das ist so ein Spiel, da fallen so unverhältnismäßig viele Tore. Ich sage 4-2.
Okay. Dann noch zwei interessante Spiele. Also einmal aus tabellarischer Sicht, Nürnberg gegen Rostock.
Boah.
Oh, ich
In
in
Nürnberg?
Nürnberg.
In Nürnberg gaunert sich da wieder ein 1-0 zusammen.
Glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass Nürnberg gewinnt. Ich glaube, bei Nürnberg geht richtig die Düse jetzt, weil, wie gesagt, wir dachten, die wären schon raus. Das dachten viele von Nürnberg vielleicht auch schon. Und dass man jetzt so richtig unten reinrutschen kann nochmal und 2 Punkte noch, ich glaube, da ist richtig Panik. Und deshalb glaube ich auch, dass es nicht über ein 1-1 hinausgeht. Und dann
Ja, kann ich nachvollziehen.
Südwestderby. Gibt es dafür noch einen anderen Namen? Ich weiß es gar nicht. Der KSC spielt gegen den FCK.
Da fragst du den Falschen. Oh, da habe ich nächste Woche schon Bock drauf, die beiden zu befassen, weil da wird auf jeden Fall der ein oder andere Holper drin. Wup, holprige Stelle drinne sein. So, jetzt. Oh, ich sag, KSC gewinnt das 1 zu 0.
Das sage ich jetzt mal 3-2 für den KSC.
Okay.
Und ja, damit haben wir dann auch alles abgehandelt, was wir sagen wollten.
Ja.
Ja. Ach so,
Ja.
natürlich noch allen Teams und euch viel Glück für die nächste Woche, beziehungsweise fürs
Genau.
Wochenende jetzt, auf dass ihr ja mit
Ja.
euren Teams punktet. Und ja, von uns bleibt uns dann nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und dann verabschieden wir uns.
Ja, also danke, dass du mich hier einfach so wegkegelst. Ich wünsche euch natürlich auch noch viel Glück beim Frauen oder Männer ansprechen. Viel Glück, dass ihr gratis in den Club reinkommt und viel Glück, dass ihr der 100. Besucher bei Meckes seid und deshalb einen gratis Cheeseburger kriegt oder sowas. Ja, ich hau uns wieder raus. Reicht auch für die Sommerpause und so. Lassen wir uns bestimmt auch noch mal was einfallen. Ist ja nicht mehr lange hin und ja, reicht jetzt auch. Tschüssi.
Ciao.